Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 48 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute zu einer besonderen Folge, einer echten Weihnachtsfolge. Wir erscheinen am 24. Dezember an Heiligabend und passend zur Bescherung beschenken wir uns heute mit einem echten Knallergast. Er war Premierengast in unserem Podcast und heute bei der Weihnachtssendung ist er mit dabei. Frohe Weihnachten und hallo an Uwe Gensheimer.
Vielen Dank, frohe Weihnachten auch von meiner Seite.
Bevor wir loslegen, empfehlen wir euch natürlich noch die beiden anderen Podcast-Ausgaben mit Uwe zu den Folgen 1 und 20. Die jeweils ersten beiden Podcast-Staffeln war Uwe jeweils derjenige, der eröffnet hat. Da haben wir dich auch sehr privat beleuchtet.
Ich war schon ein bisschen persönlich beleidigt, dass ich jetzt erst hier irgendwann im Winter eingeladen werde zur Podcast-Folge und nicht am Anfang der Runde.
Juri haben wir eröffnet diese Staffel, ne? Mit Juri Knorr. Als Neuzugang noch nach dem alten Prinzip. Wir haben ja ein bisschen was geändert. Lass dich überraschen.
Oh, da bin ich gespannt.
Die erste Kategorie.
Löwen aktuell.
Wir zeichnen auf am Dienstag vor dem Erlangen-Spiel. Darüber können wir also noch nichts sagen. Machen wir dann auch nicht. Jeder Löwen-Fan weiß, auswärts gegen die Franken, das war eigentlich nie ein Problem.
Nö, das waren immer ganz entspannte Siege. Da wusste man vorher schon, wenn wir hinfahren, dass es heute gemütlich wird.
Hoffen wir einfach mal das Beste. Aber wie gesagt, wir wollen ja nichts drüber sagen, weil. Oder wollen wir tippen?
Ja, wir können ja mal über die vergangenen Begegnungen sprechen. Tippen ist nicht so, wie so lachte Rüdiger schon so.
Ja, unser Presseverantwortliche schüttelt den Kopf.
Lag dir in der Vergangenheit mit den Tipps nicht ganz so richtig? Also bei dir weiß ich auch von unserem Tippspiel in der Geistershow, da lagst du ja auch nicht immer richtig.
So, soll ich dir jetzt mal was sagen?
Da hast du ja auch mehrfach gegen mich verloren bei dem Tippspiel.
Soll ich dir jetzt mal was sagen? Es gab, also wir haben ja mit zwei Leuten, mit Daniel Hase, mit unserem Nachwuchssportdirektor und ich, wir haben ja bei der Warm-Up-Sendung vor dem Nettelstedt-Lübeck gespielt, haben wir beide getippt. Und einer von beiden hat mit seinem Differenztipp von plus 10 genau richtig gelegen. Genau. Und jetzt darfst du zweimal raten, wer es war. Nee, deswegen darfst du noch ein zweites Mal raten. Ja klar war, dass du mir das nicht zutraust. Tatsächlich, ich habe genau 10 plus getippt.
Ja, wieso sträubst du dich dann davor, jetzt einen Tipp fürs Erlangen-Spiel abzugeben?
Ja, wir haben da ganz,
wenn
ganz...
Wenn du so eine gute Quote hast.
Nee, so ist das nicht. Wir haben am Anfang immer mal wieder, haben wir uns den Spaß mal gemacht und haben gesagt, ja, wir werden wohl gewonnen haben. Und dann haben wir aber nicht gewonnen. Dann ist die Folge rausgekommen. Wir haben hier gesessen wie sagt man so schön, wie Graf Koks und haben gesagt, haben wir wohl gewonnen. Ja. Hatten wir nicht.
Ja, dann lassen wir es lieber mal.
So sieht's aus. War offensichtlich immer ein schlechtes Omen, wenn wir das so gemacht haben. Deshalb... Haken dran, wir sprechen über das Spiel gegen Hannover am 27.12. Nein, wir sprechen natürlich erstmal über das Spiel, über die beiden, die wir jetzt zuletzt hatten. Pokal gegen Stuttgart mit dem Heimsieg, dann Sieg in der Liga gegen Nettelstedt-Löbbecke. Das hat uns mal richtig gut getan, allen Beteiligten, oder?
Ja, definitiv. Auch das Spiel gegen Lübbecke, dann auch hinten raus nicht mehr so eine Hektik zu verspüren im Spiel und eigentlich auch über die gesamte Spielzeit in Führung zu liegen und das auch mal von oben runter auch gut runter zu spielen bis zum Ende, das tat wirklich gut. Gegen Stuttgart war es ein bisschen enger. Im Pokalspiel in Heidelberg. Es lag aber auch daran, dass wir einfach in der ersten Hälfte zu viel Freie verworfen haben und uns dann ein bisschen von der Hektik haben anstecken lassen und nicht cool genug geblieben sind, nicht ruhig genug geblieben sind. Aber das war gegen Lübbecke schon ein anderer Auftritt. Ich finde auch die letzten Partien, auch der Auftritt in Kiel davor, die Chaotenspiele gegen Leipzig und Melsungen, wo wir hinten raus dann in den letzten Sekunden,
war ja nicht per se schlecht,
die Eier verdattelt haben. Ja. Aber was mich da positiv stimmt, war auf jeden Fall die kämpferische Einstellung, die Leidenschaft, die wir da reingelegt haben. Also das ging jetzt schon in die richtige Richtung. Und wir hoffen natürlich und ich glaube auch, dass wir da jetzt dran anknüpfen können. Und das auch in Nürnberg morgen zeigen können.
Ja, wie hast du die Stimmung in Heidelberg erlebt? Es war ja zum ersten Mal so, dass wir wirklich bei so einem Do-or-Die-Spiel in dieser kleinen Halle waren, die uns ja jetzt erst auch seit einem Jahr oder anderthalb zur Verfügung steht.
Ja, ich würde es mal gerne erleben, wenn die Halle voll ist, definitiv. Ich glaube, ich habe auch mit dem einen oder anderen Zuschauer später gesprochen. Es ist einfach nochmal was anderes, ein anderes Gefühl, weil auch die Zuschauer näher am Spielfeld dran sind, näher am Spielgeschehen dran sind und da auch nochmal das ganz anders mitbekommen, wie es da zur Sache geht. Aber gerade jetzt auch in dem Spiel gegen Stuttgart mit 750 Zuschauern konnte man schon erahnen, was da möglich ist, wenn die Hütte mal voll ist.
Der SNP-Dom könnte also schon auch sowas wie unser neuer kleiner Hexenkessel werden.
Da bauen wir drauf, ja, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten.
Du kannst zu Fuß hingehen, oder?
Fast mit dem Fahrrad könnte ich theoretisch hinfahren.
Ja, gut, mein Verständnis hast du. Also mein Fahrrad, ich weiß gar nicht, ob das noch da ist. Müsste ich mal gucken. Das hatte ich irgendwann mal vor 3 Jahren in den Keller gestellt. Es könnte da noch stehen.
Dann musst du noch die Luftpumpe vom Nachbar ausleihen wahrscheinlich.
Ich habe keine eigene. Ja, ist tatsächlich so. Fahrrad wird nie so meins, aber ich fand's auch sehr geil. Was auffällt, sowohl gegen Stuttgart als auch gegen Lübbecke, 35 Tore erzielt. Was, ja, also ist das so diese neue Leichtigkeit? Vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber du weißt bestimmt, auf was ich hinaus will. So, ich habe das Gefühl, ihr seid irgendwie entspannter. Die Stimmung in der Mannschaft ist irgendwie besser, habe ich das Gefühl.
Ja, wir haben einfach gesagt, auch wenn wir in den Spielen Leipzig und Melsungen hinten raus dann natürlich mit hängenden Köpfen runter sind, dass wir genau mit dem Auftritt weitermachen müssen, mit der Art und Weise, wie wir in den Partien gespielt haben. Wir wussten auch, dass Stuttgart und Lübbecke schwierige Spiele vor uns hatten und 2 Tage zuvor gespielt haben. Deswegen wollten wir auch aufs Tempo drücken, wollten es probieren, über schnelle Mitte, über einen Gegenstoß viele Tore zu erzielen. Und das sieht man, glaube ich, dann auch an einer hohen Anzahl von Toren, dass wir da ja aufs Gaspedal gedrückt haben und dem Gegner da wenig Luft gelassen haben.
Tusen Lübbecke war ja auch ein Gegner, boah, super schwierig in der Kommunikation, ne? Weil das ist so ein Gegner, wo man als Löwenfan aus den letzten Jahren so ein bisschen auch die Erwartung hat, dass die jetzt gefälligst aus der Halle geschossen werden müssen. Allerdings schlagen die halt 4 Wochen vorher den THW Kiel. Und das ist dann auch einfach, ist es in der Vorbereitung dann auch schwieriger, weil man einfach nicht so richtig weiß, man weiß, was die zu leisten imstande sind an einem guten Tag. Aber eigentlich.
Ja, in so einem Fall ist dann mit dieser Vorgeschichte dann die Gefahr nicht so groß, dass man irgendwie einen Gegner auf die leichte Schulter nimmt. Man schaut sich natürlich auch die Spielszenen in der Vorbereitung an, gerade auch von so einem Spiel. Und da hat man gesehen, wie Lübbecke in der Deckung auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft kämpft, wie sie jedes Stoppfoul irgendwie feiern als Team und sich daran hochziehen. Und das hat ja gegen Kiel, das war der Schlüssel zum Erfolg gegen THW. Deswegen waren wir da gewarnt auf jeden Fall und wussten, dass wir da von Anfang an auch da sein müssen mit einer sehr hohen Intensität und dass es nicht sein kann, dass ein Gegner irgendwie das dann irgendwie mehr will, als wir das wollen. Und das haben wir aber auch geschafft.
Wo siehst du das größte Potenzial, die meiste Luft nach oben für die Rückrunde?
In Abwehr und Angriff. Es sind eigentlich 2 Punkte. Das eine ist die Abwehr, das andere ist der Angriff. Nein, wir haben, glaube ich, über weite Strecken der Saison bislang gesehen, dass wir zu außerordentlich guten Leistungen zustande sind, das abzurufen, das Ganze aber nicht konstant halten können. Das ist immer ein großes Thema, dass du eine Konstanz in deinem Spiel hast, dass die Automatismen gut klappen. Und da haben wir zu oft Phasen in den Spielen drin gehabt, in denen wir leichte Fehler gemacht haben, in denen wir Ballverluste hatten und den Gegner dann zu einfachen Toren eingeladen haben. Ich finde, dass wir uns im Zusammenspiel in der Abwehr jetzt stark gesteigert haben, dass wir uns viel besser helfen, wenn mal eine 1-gegen-1-Situation verloren wird, dass dann die Hilfe kommt vom Nebenmann, dass dann der Mann, der 2 Spieler weit weg ist, dann auch nochmal die abdeckt hinten dran, den Passweg zumacht. Das sind so Kleinigkeiten, die extrem viel ausmachen, dass du das richtige Timing hast. Wann sehe ich jetzt, wie der Angreifer angreift? Geht er jetzt tief rein im 1 gegen 1? Dann ist danach eigentlich die Folge, dass er entweder durchsteckt zum Kreis oder den Parallelpass zum nächsten Mann spielt und nicht noch über zwei Stationen weiter, dann vielleicht zum Außen. Und da haben wir in den letzten Wochen viel bessere Lösungen gefunden, als Team zusammen das zu regeln. Aber es ist auch ein normaler Prozess ein Stück weit. Und wenn du dann dazu noch ein Stück weit Misserfolg hast und dann ein paar Spiele in der Crunch-Time verloren hast, dann ist es klar, dass das auch irgendwelche psychologischen Folgen mit sich hat, dass man da vielleicht in der einen oder anderen Situation, wenn es mal nicht so gut läuft, zu hektisch wird und ein bisschen zu überpaced und es zu viel will. Das ist auch noch ein großer Punkt, dass wir einfach ja es schaffen, auch mental mit so schlechten Phasen in so einer Partie besser umzugehen, dass wir da den Glaube an die eigene Stärke haben und uns da einfach nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war auch ein Punkt, der oft vorkam bislang in der Saison, dass wir ja auch durch die negativen Erlebnisse, die zuvor waren, die Ergebnisse, die zuvor da waren, dass wir dann auch nicht das Selbstverständnis in uns hatten und das große Selbstvertrauen in unsere eigene Stärke.
Was ich immer wichtig fand, war, dass man halt das Potenzial gesehen hat. Dass man halt gesehen hat, das sind nicht so Riesendinge, wo wir hinterherhängen, sondern dass es kleine Rädchen sind, die einfach momentan nicht ineinander greifen, aber die dann schon auch ineinander greifen können, auch vielleicht kurzfristig, mittelfristig. Wenn wir aber trotzdem mal ein Fazit ziehen, wenn wir rein auf die Punkte schauen, dann ist das die schlechteste Saisonhalbzeit seit langer, langer, langer Zeit. Für dich als super ehrgeizigen Typen, dann aber auch irgendwie auch schwer hinnehmbar?
Es ist sehr schwer hinnehmbar. Es ist wahrscheinlich, so wie du es gesagt hast, die schwierigste Zeit, die wir je bei den Löwen hatten, seit wir in der ersten Bundesliga sind. Dazu das Ausscheiden aus dem Europapokal. Ich glaube, das hat man sich auch alles anders vorgestellt, dass man da mehrere Spiele hat. Das auch ist ja auch immer so ein Punkt, wenn du mehr Spiele hast, kannst du die Einsatzzeiten mehr verteilen. Dann kommt jeder auf seine Spielminuten und ist persönlich auch ein Stück weit zufrieden. Das sind ja auch Themen, die da noch mit reinspielen, dass vielleicht der eine oder andere Spieler das Gefühl hat, dass er zu wenig Einsatzzeiten hat und das sich dann auch auf die tägliche Laune bemerkbar macht. Und das war klar gegen starken Gegner, gegen Lissabon, gegen den wir da ausgeschieden sind. Aber das war der erste Punkt, den wir uns anders vorgestellt hatten, wo wir das erste Saisonziel quasi schon verpasst hatten. Nach zwei Wochen, drei Wochen Beginn der Runde, dann das ein oder andere Ergebnis des Spiels nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Und das ist das, was ich eben angesprochen habe. Dann ist es da auch nicht ganz so einfach, den Schalter wieder von heute auf morgen umzulegen und zu sagen, wir kommen da raus. Und normalerweise spielst du mit dem Europapokal dann in einem 3-Tage-Rhythmus, zweimal die Woche. Und dann hast du jetzt auf einmal ein bisschen mehr Zeit zu grübeln und ein bisschen mehr Zeit über eine Niederlage nachzudenken. Kannst nicht so schnell wieder dir ein Erfolgserlebnis holen, vielleicht im Europapokal, wo du dann wieder auf die richtige Spur kommst. Und ich glaube, es ist auch für mich das erste Mal seit, keine Ahnung, ich habe glaube mal nachgeguckt, 2007 oder 2008, in dem ich keinen Europapokal spiele.
Ja, es ist für alle Beteiligten eine neue Situation, mit der wir da versuchen, irgendwie alle umzugehen. Die Ergebnisse sind ja auch das eine. Das, was wir mit dieser Mannschaft noch vorhaben, ist das andere. Was kann die Fans da draußen optimistisch stimmen?
Ja, so wie ich es eben angesprochen habe, wir brauchen ein bisschen Zeit, um die Konstanz reinzubekommen. Das Potenzial ist da. Es sind auch im Kader einige Spieler, die Anfang 20 sind und die, wo es auch ein Stück weit normal ist, dass die jetzt nicht immer zu 100% laufen, wissen, wo auf welche Schnittstelle sie anzulaufen haben, und daran müssen wir arbeiten. Das ist auch kein Weg, der von heute auf morgen alles zu 100% klappt, aber das Wichtigste für mich ist immer, dass wir zu 100%, mit 100% Einsatz spielen und dass wir zeigen, dass wir alles auf dem Feld geben, um erfolgreich zu sein. Und der Rest kommt dann mit der Zeit. Aber im Handball geht's auch viel um Einsatz und Wille, und damit kann man vielleicht hier und da auch ein Stück weit Erfahrung wettmachen.
Mhm. Halil Yaganyats ist der zentrale Name, der in dieser Woche wahrscheinlich der meistgenannte Name in der Verbindung mit den Rhein-Neckar-Löwen ist. Was sagst du zu der Verpflichtung?
Er ist ein interessanter Spieler, der jetzt aber auch noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung, der aber auch schon ein paar Jahre auch international gespielt hat mit Nexe, der sich da auch schon einen gewissen Namen gemacht hat, der ein Spieler ist, der vor allem auch in Abwehr und Angriff seine Stärken hat, ein Zwei-Wege-Spieler, der uns da mit Sicherheit helfen wird, der aber jetzt auch nicht nach Deutschland kommt und das alles kennt. Er wird auch hier in Deutschland vielleicht ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Er kommt jetzt das erste Mal in unser Land. Es ist ja immer, gibt's eine gewisse Eingewöhnungsphase, eine Eingewöhnungszeit normalerweise. Aber wenn man die Kroaten kennt, die sind da eigentlich mit allen Wassern gewaschen, was auf dem Handballfeld betrifft. Und er ist auch einer, der seinen Körper nicht schont, der von seiner Spielart, von seiner Art und Weise da auch immer seinen Körper in die 1-gegen-1-Situation reinhaut und auf die Lücken geht und auch eine entsprechende Größe mitbringt, um auch mal von hinten aus dem Rückraum ein paar Tore zu werfen.
War jetzt auch klar in diesen ganzen Pressemitteilungen auf der Website und überall hieß es dann, das ist der neue Spielertyp, auf den wir setzen. Sind wir bei dieser Wechselei im Angriff und in der Abwehr, da sind wir schon brutal anfällig für Gegentore, oder?
Ja, ist ja klar, dass es ein bisschen Zeit kostet, wenn man zwei Spieler wechseln muss. Wir haben das jetzt hier und da ein bisschen besser hinbekommen, aber trotzdem gibt es auch immer Situationen, wo man da mal erwischt wird und wo man dann mal für einen kurzen Moment in Unterzahl in der Deckung ist. Und wenn das eine Mannschaft clever spielt und es clever angreift, ist das schon ein Nachteil, klar.
Sprechen wir auch gerne über andere Spieler in der Mannschaft, die in meinen Augen auch eine ziemlich krasse Entwicklung hingelegt haben. Zuerst Leon Zacharias hat mir sehr, sehr viel Respekt abgerungen. Er hat in Kiel hat man, finde ich, ja schon auch ein bisschen gemerkt, das hat er auch nachher gesagt, dass er, das war alles dann so ein bisschen neu. Ich glaube, wenn dann so Niklas Landin auch mal direkt vor dir steht, ich glaube, da bleibt dann vom Tor auch nicht mehr allzu viel über.
Kannst mal dunkel werden.
Definitiv. Aber er musste dann beim Stuttgart-Spiel auch einspringen, weil du, glaube ich, auch nicht ganz so fit warst. Und das hat er, wie ich finde, ganz toll gemacht. Super unaufgeregt, macht auch wichtige Tore. Jetzt war er ja sogar Spieler des Spiels beim Spiel gegen Nettelstedt. Wie siehst du seine Entwicklung?
Er hat ja ein Stück weit profitiert, oder beziehungsweise dürfen wir da ja das Schicksal in dem Moment von Benji nicht ganz vergessen, der sich dann da unglücklich verletzt hat in der Situation, das bislang auch sehr gut gemacht hat. Aber Leon ist von seinen körperlichen Fähigkeiten, von seiner Sprungkraft, von seiner Schnelligkeit schon sehr, sehr weit. Auch was sein Wurfverhalten betrifft, von seinem Arm her, macht das echt gut, und das hat er gerade in den Spielen, wie du es gerade angesprochen hast, gezeigt. Also er hat da auch noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial, aber ist für sein Alter auch schon sehr weit. Also ist ja auch nicht zu Unrecht irgendwie jetzt auch schon bei der Junioren-Nationalmannschaft dabei gewesen, und der wird seinen Weg gehen, da bin ich mir sicher.
Benjamin Helander natürlich in diesem Podcast absolut nicht vergessen. Aber chronologisch gesehen war jetzt natürlich erstmal diese frischen Eindrücke von Leon da. Benji hat sich, wie ich finde, nicht nur in der Bundesliga, auch bei den Löwen generell super gut eingefügt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass er nicht diese Eingewöhnung gebraucht hat. Nee. Das hat relativ schnell gut funktioniert.
Ja, er ist auch als Typ eher so offen und hat immer gute Laune, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu hektisch, aber er ist ein guter Typ, der auch in der Kabine immer für gute Stimmung sorgt, und das hat man aber Also ich kam ja ein bisschen später dazu nach den Olympischen Spielen und ich habe das sofort gemerkt, dass der hier ja auch alles aufsaugen will, dass er beim Deutschland super dahinter ist, dass er da auch im Alltag und in der Kabine und wenn es darum geht, da ein bisschen was außerhalb vom Spielfeld zu machen, dass er da sehr, sehr offen ist. Und da habe ich mir von Anfang an keine Sorgen gemacht, dass er sich hier nicht zurechtfinden würde.
Was das angeht, haben wir tatsächlich, da haben wir ja mehrere Transfer-Coups gelandet, weil Mamadou Diokou ist ja auch jemand, der eine brutal gute Stimmung in die Kabine bringt, oder?
Ja, ich glaube, für ihn ist es ein bisschen schwieriger mit dem Deutschlernen.
Okay.
Ansonsten, ja, der kommt immer mit einem breiten Grinsen rein und auch wenn es für ihn sportlich auch keine einfache Situation ist, weil er teilweise nicht im Kader steht, weil er natürlich mit Johnny auch jemanden vor sich hat, der jahrelange Erfahrung hat und eine enorme Qualität hat. Aber auch da hat er sich eigentlich nie irgendwie unterkriegen lassen und ich hoffe, dass er auch dabei bleibt, dass er weiterhin Gas gibt und auch trotz der wenigen Einsatzzeiten irgendwie nicht die Motivation verliert, weiter an sich zu arbeiten. Ansonsten auch, ja, so wie du es gesagt hast, von der Stimmung her ein Typ, der uns als Mannschaft sehr, sehr gut tut.
Kurz noch zu Benjamin Helander. Mich würde interessieren, nach diesem Spiel gegen Leipzig, wo natürlich für ihn, wo er diesen kleinen Fehler macht, und danach läuft auch einfach alles so, wie es eigentlich für uns gar nicht laufen kann. Also es ist ja eigentlich fast unmöglich, dass es dann so beschissen läuft, dass der noch reingeht auf der anderen Seite. Ansonsten wäre es einfach ein Fehlwurf gewesen, so wie es immer auch passieren kann. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen in der Kommunikation mit ihm? Also siehst du dich dann auch in der Verantwortung zu sagen, jetzt packe ich mir den Jungen mal und mach ihn auch mal darauf aufmerksam, dass ihm ja auch gar keiner böse ist. Also ich find's immer noch total geil, dass damals die Fans seinen Namen skandiert haben in der Arena, weil die waren ja auch alle erstmal enttäuscht, so wie jeder.
Ich war ja, glaube ich, damals als Co-Trainer mit auf der Bank und mein erster Blick ging zu Benji, als der Ball ins Tor gefallen ist und hab ihn gesehen, wie er da ja auf dem Boden zusammengesackt ist und bin dann direkt zu ihm hingelaufen und hab probiert, ihn aufzurichten und ihm auf die Schulter zu klopfen und was, glaube ich, dann in den ersten 10 Sekunden nach der Aktion noch nicht so viel gebracht hat, aber er sitzt ja auch neben mir dann in der Kabine und klar, probierst du dann noch ein paar Worte an ihn zu richten. Ich habe ihm dann gesagt, dass das jedem von uns auch schon mal passiert ist, so eine Situation, dass einfach sein kann, dass man mal einen Ball verwirft. Klar, hinterher kamen einige Stimmen hier und da, soll er doch den Ball irgendwo in die Pampa werfen, dann sind die Sekunden weggelaufen und das Spiel ist zu Ende, aber in dem Moment hatten wir auch schon ziemlich lange den Angriff ausgereizt, der Arm war oben und er hatte eine freie Wurfchance.
Das widerstrebt einfach auch. Also,
so ist es.
Wir haben ja alle diese dummen Sprüche gemacht, den kann er nach Ludwigshafen schmeißen und sonst was, aber das machst du doch nicht, du bist Profisportler, natürlich willst du das Tor machen, wenn du dann frei durch bist.
Klar, und wenn er den Ball reinhaut, dann ist ja auch alles rum.
Absolut.
Und er hatte da auch so einen großen Winkel, wenn er, glaube ich, nochmal einen Ball abgespielt hätte, hätten sie sofort Zeitspiel in die andere Richtung gegeben, die Schiedsrichter, und dann gehst du da hin und haust den rein, in deinem Verständnis. Dass es dann so kommt, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass der Ball vom Torwart, vom Arm vom Torwart dann direkt neben seinem Fuß liegen bleibt und er das Ding da frisch serviert
sofort
hat
und
sofort vorhaut und der noch als Camper dann irgendwie reingeht, mit der letzten Sekunde, da kamen dann schon viele unglückliche Zustände zusammen in der Situation.
Das aber noch mal gut gemacht.
Ja, nochmal zurück auf Benji, aber dann probierst du ihn da natürlich aufzurichten und sprichst mit ihm und sagst ihm, dass das jedem schon passiert ist, dass er daran auch wachsen wird und dass er da gestärkt rausgeht in der Situation, will er das vielleicht nicht hören, aber ich glaube trotzdem, dass es schon ein bisschen hilft, wenn man da noch so zusammensteht und vor allem, wenn er dann auch noch vom Publikum die Resonanz bekommt und mit seinem Namen skandiert wird. Also da hat ihm das wirklich keiner übel genommen.
Ich glaube auch, an so Situationen kann man dann als junger Kerl auch wachsen.
Ja.
Wir kommen zur nächsten Kategorie. Soweit erstmal Löwen aktuell.
Löwen privat.
Hier stellen wir unsere Gäste ausführlicher vor. Bei dir haben wir das ja in den Folgen 1 und 20 schon gemacht und können uns an dieser Stelle ja auf ein kleines Update beschränken. Allen voran müssen wir einmal ganz kurz über deinen Abschied aus der Nationalmannschaft reden. Wie hat es sich für dich angefühlt, beim Tag des Handballs auf dem Feld zu stehen und zu realisieren, das war's?
Ja, in dem Moment gar nicht so schlimm. Ich habe am Anfang vom Spiel vielleicht so ein bisschen Gefühl gehabt, okay, das war's jetzt, dann kam die Nationalhymne und so weiter. Als ich angekommen bin in der Halle, ich wusste ja auch noch gar nichts von dem Ablauf so richtig und bin dann angekommen und dann hieß es ja, okay, wir machen die Verabschiedung in der Halbzeit. Da habe ich schon gedacht, okay, in der Halbzeit, das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Da sind doch alle irgendwie beim Bratwürstelstand oder stehen am Pissoir nebeneinander im Stadion rund. Was soll man denn da jetzt die Verabschiedung machen? Aber es wurde dann ein bisschen hinausgezögert und es waren auch beide Mannschaften wieder auf dem Feld. Die Zuschauer waren wieder in der Halle und der Rahmen war dann schon okay so für mich und ich konnte dann damit einen Abschluss machen. Stehe da auch vollkommen dahinter und bin da zufrieden mit der Entscheidung. Schwieriger war das natürlich alles dann in Tokio. Die Entscheidung dann auch dem Trainerteam, allen drumherum und der Mannschaft mitzuteilen. Da wurde dann schon die ein oder andere Träne mehr verdrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in einer besonderen Konstellation. Dann war ja auch alles ziemlich hektisch nach dem verlorenen Viertelfinale. Irgendwie saßen wir abends um 10 dann nach der Niederlage gegen Ägypten in der Kabine und dann ging alles ziemlich schnell. Dann hieß es morgen früh um 9 Uhr ist Abfahrt zum Flughafen. Wir machen nochmal eine kurze Besprechung, dann wenn wir zurück im Olympischen Dorf sind. Und dann, als wir dann im Olympischen Dorf angekommen sind, ist die Hälfte der Mannschaft dann direkt in den Besprechungsraum und ich habe mir dann nochmal Alfred geschnappt und habe ihm dann mitgeteilt, dass das für mich war in der Nationalmannschaft, dass ich da jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen möchte. Und klar, dann saßen wir da im Besprechungsraum und das war dann schon nicht so einfach. Da waren dann schon viele Emotionen dabei, das der Mannschaft auch mitzuteilen. Mhm. Mit Steffen Weinhold natürlich auch, mit dem ich seit wir 14, 15, 16...
Habt ihr das zusammen gemacht? Also habt ihr das dann auch zusammen der Mannschaft da schon gesagt?
Ja, ja, okay. Seit wir irgendwie 14, 15, 16 sind, angefangen hier irgendwie Südcamp in Baden-Württemberg. Er hat ja damals für den Bayerischen Handballverband gespielt und dann die gesamten Stationen durchlaufen mit Jugendnationalmannschaft, Junioren und dann A-Nationalmannschaft. Das sind jetzt schon 20 Jahre, die wir da miteinander verbracht haben und dann saßen wir auch noch mal länger zusammen auf dem Hotelflur.
Ist natürlich auch eine für so einen Normalsterblichen wie mich auch irgendwie eine weirde Vorstellung, ausgerechnet im Olympischen Dorf. Also du kannst dann ja wirklich auch praktisch auf dem allerhöchsten Niveau, was du als Sportler spielen kannst, nochmal das alles Revue passieren lassen. Genießt man dann jede Sekunde, die man dann noch in diesem olympischen Dorf, in diesem deutschen Haus da sitzt?
Ja, aber das ist jetzt... Wäre wahrscheinlich jetzt auch nichts anderes gewesen, wenn wir bei dir zu Hause auf dem Balkon gesessen wären.
Ah, ich glaube schon. Könnte ich mir vorstellen.
In dem Moment saßen wir einfach da mit dem Kasten Bier und haben uns irgendwelche alten Geschichten erzählt und lagen in Erinnerungen zusammen und so war das dann bei uns. Viel geschlafen haben wir dann auch nicht mehr. Ne?
Aber habt ihr das vorher, also war das schon vor Olympia so, dass ihr beiden euch da so ein bisschen zusammengehängt habt und gesagt habt, wir machen das jetzt, bewusst zusammen auch diesen Schlussstrich?
Wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, wir haben es beide gespürt.
Okay.
Wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir dann auf der Rückfahrt von der Halle hinten gesessen. Peke, Steffen Weinhold und ich, wir haben uns dann nochmal kurz geschlossen. Ja, also ich werde jetzt hier irgendwie mit dem Coach sprechen. Das war's dann für mich und ja, ich auch. Und Peke hat ja jetzt eine kleinere Auszeit sich genommen und wie gesagt, dann habe ich mir im Olympischen Dorf Alfred geschnappt. Ich wollte das auch nicht vorher irgendwie, ich wollte die Entscheidung für mich haben. Ich wollte, dass da jetzt nicht irgendwie vorher das an die Öffentlichkeit gerät, dass da irgendwie dadurch noch eine Geschichte gemacht wird, sondern dass wir uns da einfach auf unseren sportlichen Auftrag und uns auf unser Ziel fokussieren können.
Ist ja bei dir auch mit Sicherheit nicht immer so ganz einfach zu akzeptieren, dass aus allem, was du so sagst, machst, immer gleich eine Geschichte gemacht wird, oder?
Ja.
Hat dich das zwischenzeitlich auch belastet, gerade so in Ägypten?
In Ägypten.
Ja, in Ägypten war es ja schon so, dass es dann da auf einmal diese ganzen großen Stories gab. Dann kamen so ein paar Schüsse aus Deutschland, aus den Medien, von Journalisten und Co. Du hast dann ja auch den einen oder anderen auch live im Fernsehen so ein bisschen angezählt. Hat das bei deiner Entscheidung eine Rolle gespielt, dass du gesagt hast, ich bin jetzt auch irgendwie satt, was diese Themen angeht?
Boah, vielleicht nicht vordergründig. Mhm. Vielleicht irgendwie, klar hat mich das in dem Moment in Ägypten hat mich das genervt, weil mir Worte im Mund umgedreht wurden, die dann irgendwie so dargestellt wurden, dass ich gegen meine Mitspieler schießen würde. Mhm. Und dann, sowas ging dann für mich nicht. Natürlich können mich irgendwelche Journalisten oder Reporter kritisieren über meine Leistung. Damit habe ich kein Problem. Aber wenn da irgendwie bewusst versucht wird, auch wie es natürlich heutzutage in der schnelllebigen Welt schnell mal passiert, dass dann irgendwie Aussagen verkürzt werden und als Schlagzeilen in Überschriften genommen werden, weil das natürlich mehr Klicks für das ein oder andere Medium bedeutet. Ist mir schon alles bewusst, wie das auch funktioniert, aber es wurde ein Punkt erreicht, an dem eben Halbaussagen verwendet wurden, um mich dann irgendwie darzustellen, dass ich Mitspieler kritisiere, und das wollte ich nicht mit mir machen lassen, das wollte ich geklärt haben. Es hat wahrscheinlich dann im Endeffekt die Geschichte wieder größer gemacht, aber trotzdem konnte ich das nicht so stehen lassen.
Nee, finde ich. Also auch wenn es die Geschichte vielleicht größer gemacht hat, du bist der Kapitän der Nationalmannschaft, und wenn man dich auf einem, wie ich finde, dann auch wunden Punkt in diesem Amt so anschießt, dass du gegen deine eigenen Mitspieler schießen würdest. Ich hatte damals das Gefühl, dass man dich bewusst falsch verstehen wollte, um halt diese Stories zu haben. Es war eine erste WM, wo ihr als Team, als Interview, Schalten und Co. einfach auch nicht greifbar wart. Das heißt, man musste sich vielleicht sogar auch irgendwo was aus der Nase ziehen, damit man irgendwie, wo, und irgendwann war dieser Drops auch ausgelutscht, von wegen, diese WM hätte gar nicht stattfinden dürfen und so, und dann wurden da irgendwie neue Themen aufgemacht. Ich fand das damals, wenn ich das hier auch mal kurz sagen darf, ich fand das damals brutal respektlos, dir vor allen Dingen gegenüber, weil du hast so viele Jahre die Knochen hingehalten für die deutsche Nationalmannschaft, für den deutschen Handballbund. In meinen Augen in Deutschland des Öfteren nicht den Respekt erfahren hast, der dir zugestanden hat und zugestanden hätte, als zum Teil einziger Weltklasse-Spieler auf dem Niveau, auf dem du dann auch in Paris gespielt hast. Das hat mich zwischendurch auch ehrlicherweise sehr angekickst. Also das habe dann selbst ich auch irgendwann ein bisschen persönlich genommen, weil ich das hart fand, wie das damals so abgelaufen ist. Deswegen hatte es mich jetzt mal interessiert, ob das bei dir auch mit einer Rolle gespielt hat oder ob das so gar nicht Teil dessen war.
Es war ja, so wie du sagst, es war über einen längeren Zeitraum vielleicht ein Stück weit unberechtigt. Nochmal persönliche Kritik an der Art und Weise, wie ich gespielt habe, das kann ich auch alles zulassen. Ich habe mir dann über die Jahre hinweg, als mir das dann ein bisschen zu viel wurde, dann den ganzen Kram auch nicht mehr durchgelesen, was dann alles geschrieben wurde. Ich glaube, das tat mir auch gut. Aber es war ja dann in dem Fall, den du jetzt ansprichst, auch von meiner Seite so, dass ich das Gefühl hatte, da wird es probiert, bewusst was zu streuen, und das habe ich dann nicht mit mir machen lassen. Hab dann aber auch im Nachgang mit Hendrik Deichmann, den ich ja dann von dem Reporter, den du angesprochen hast, den ich da auch direkt...
Dann, den du angesprochen hast.
Den ich dann direkt auch in dem Interview angesprochen hatte, genau, auch im Nachgang nochmal eine Stunde lang mit ihm telefoniert, und wir haben das alles geklärt und haben da unsere verschiedenen Sichtweisen ausgetauscht. Also das ist auch alles in Ordnung, da gibt's auch kein böses Blut. Er hatte vielleicht da eine andere Meinung und eine andere Sichtweise in dem Moment, aber die Art und Weise hat mir nicht gefallen, und das habe ich ihm auch gesagt, und deswegen gibt's da nochmal, wir haben das aus der Welt geräumt, und das ist ja dann auch richtig so, dass das dann nicht irgendwo noch nachschwillt und man dann irgendwie noch sich hinterher nicht mehr in die Augen gucken kann. So ist es nicht. Wir haben da wirklich lange drüber telefoniert und gesprochen, und dann ist es für mich auch okay.
Am Ende warst du ja auch derjenige, der nach jedem Spiel da sofort Rede und Antwort stehen muss.
Ja, klar.
Ja, als Captain ist das vielleicht so, aber wenn es mir ja selbst als Zuschauer dann schon irgendwann, wo ich mir denke, boah, jetzt hätte ich auch gerne mal wen anders gehört. Ja, irgendwann ist ja auch klar, ich meine, du bist ja auch ein hochdiplomatischer Typ. in so Interviews. Ich glaube, es braucht viel, um dich da mal wirklich richtig aus dem Konzept zu bringen. Da spielen natürlich dann auch irgendwo viele Faktoren auch irgendwo eine Rolle. Jetzt ist ein Haken dran an deiner Nationalmannschaftskarriere, oder?
Ja.
Ja, man soll ja niemals nie sagen, habe ich mir sagen lassen. Aber es ist jetzt erstmal ein Haken dran. Heute Morgen kam der Kader für die kommende EM. Wie komisch ist es für Uwe Gensheimer, dass der Name Uwe Gensheimer da nicht mehr draufsteht?
Gar nicht komisch.
Okay. Wie beurteilst du denn die Nominierung? Also die Namen, die da jetzt drauf standen?
Ja, ist schon interessant. Ich glaube, es wird wieder einige Debütanten geben bei einem Turnier. Wir haben einen großen Umbruch in der Nationalmannschaft. Das wird eine ambitionierte Aufgabe, aber es kann auch eine ganz große Chance sein. Der große Druck wird nicht auf der Mannschaft liegen, glaube ich. Das kann auch ja befreien und kann da irgendwie Kräfte freisetzen. Das haben wir auch schon alles miterlebt. Es ist eine interessante Zusammensetzung. Ich sehe uns trotzdem qualitativ auch sehr gut aufgehoben. Wir haben mit Patrick Wiencheck, der jetzt wieder dabei ist, einen erfahrenen Spieler, mit Johannes Goller, gerade auch die beiden für die Position im Innenblock, meiner Meinung nach eine gute Zusammenstellung, die ja bei THW Kiel und bei Flensburg das auf allerhöchstem Niveau, nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League die ganze Zeit zeigen. Wir haben ja auf den Halbpositionen, ich sage jetzt mal Rückraum links, mit Julius Kühn jemand, der für alles gut ist, der ein Riesenpotenzial hat, der da auch nochmal vielleicht jetzt in der Konstellation, in der Zusammensetzung auch nochmal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann und wird. Mit Sebastian Heimann hinten dran jemand, der ja auch eine unheimliche Wurfgewalt hat, der in Göppingen sich jetzt die letzten Jahre auch sehr, sehr gut weiterentwickelt hat, der jetzt auch sein hoffentlich dann erstes Turnier dann spielen wird. Auf links außen, auf meiner Position, brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Da haben wir genug genug Qualität. Marcel Schiller, Lukas Mertens, die in der Bundesliga akut die ganze Zeit auf ganz hohem Niveau spielen. Torhüter hatten wir eigentlich auch nie Probleme in Deutschland. Halb rechts Kai Häfner spielt seit langen Jahren in der Nationalmannschaft, hat es auch schon oft bewiesen. Ich hoffe, dass er nicht zu überspielt ist vielleicht jetzt, weil er in Melsungen doch schon sehr, sehr viel Einsatzzeiten hatte. Dahinter interessant mit Christoph Steinert, jemand, der nach Erlangen zurückgegangen ist, eine überragende Bundesliga-Start jetzt hatte in diesem Jahr, nachdem er in Magdeburg war und da nicht so viel Einsatzzeit im Angriff hatte. Djibril Mbenge, der das erste Mal dabei war beim letzten Lehrgang. Bin ich mal gespannt, wie Alfred sich dann da im Endeffekt entscheidet.
Der hat mich ehrlicherweise, wenn ich da mal kurz einhaken darf, der hat mich beim Tag des Handballs und bei der Partie davor am meisten überrascht. Weil er ja so ein bisschen, klar, das ist halt so, wenn du als deutscher Nationalspieler oder als deutscher Spieler im Ausland spielst, wie er in Porto, wechselt er jetzt zum BHC, glaube ich, nächstes Jahr, ist man nicht mehr so im Fokus, wenn man nicht gerade Uwe Gensheimer ist und in Paris spielt. So, ja. Aber ich fand den richtig stark.
Ja, er spielt ja dort auch in der Champions League. Also das darf man nicht vergessen, dass er sich da auch jede Woche mit den besten Spielern der Welt misst. Also da wird er schon auch in Porto. Er ist ja auch körperlich eine Riesenkante.
Absolut, absolut.
Gehen wir weiter, Stopp. Was haben wir noch gehabt? Rechts außen, klar, Timo da auch gesetzt. Lukas Zerbe, der es hinten gut macht. Und wir haben im Angriff ja auch noch eine Riesenwaffe mit Kohli am Kreis. Also qualitativ sind wir da schon ganz gut
aufgestellt. Ist jetzt am Ende der einzige verbliebene...
Mitte habe ich schon gesagt. Flippi, der immer mehr, Philipp Weber, der immer mehr Verantwortung auch in den letzten Jahren übernommen hat, der das Angriffsspiel so ein bisschen in seine Hand nimmt. Ich glaube, dass wir uns unter Alfred auch, was das Taktische im Angriff haben wir einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben gegen verschiedene Abwehrformationen sehr, sehr gute Lösungen. Im Endeffekt lag es in Tokio daran, dass wir in den 1-gegen-1-Situationen gegen Ägypten die Bälle nicht ins Tor geworfen haben. Also ansonsten haben wir da ja auch Spiele gehabt, klar gegen Spanien und Frankreich, die dann später auch ganz weit vorne dabei waren, mit einem Tor verloren, unglücklich am Ende in der Vorrunde. Also das ist schon alles sehr, sehr eng.
Die wichtigste Position, zu der natürlich deine Meinung vielleicht gefragt war, natürlich auch gefragt sein wird, ist Johannes Goller, der dein Amt als Kapitän übernommen hat. Für dich die absolut richtige Wahl?
Ja, es ist eine sehr gute Wahl. Goli ist jemand, der immer 100% Einsatz zeigt, der vorne und hinten sein Mann steht, der auch immer mit super Körpersprache nach vorne geht und ich glaube auch in dieser Rolle nochmal einen Schritt nach vorne machen wird und nochmal mehr Verantwortung übernimmt in der Mannschaft, auch was die Kommunikation betrifft, wird er da, glaube ich, nochmal neue Aufgaben bekommen und es wird ihm gut tun. Ich habe jetzt auch im Rahmen des Tag des Handballs und danach nochmal mit ihm gesprochen. Klar, er sagt schon, da kommt jetzt schon mehr auf einen zu in der Rolle, aber da muss er noch ein bisschen reinwachsen, sagt er, aber ich glaube, das kriegt er auch gut hin.
Aber hat man dich da mal gefragt irgendwie? Ich bin auch neugierig. Hat Alfred mal gesagt so, du, wen würdest du nehmen oder war das gar nicht?
Nee, da lässt er sich, glaube ich, nicht irgendwie...
Naja, nicht reinreden, aber du weißt ja, was ich meine. Man kann ja mal Meinungen einholen.
Ja, nee, das hat er, glaube ich, nicht nötig gehabt in dem Fall.
Okay. Wirst du denn dem DHB zukünftig in irgendeiner Form verbunden bleiben? Gibt es da Pläne, Ideen?
Puh, da haben wir jetzt in der Form noch nicht drüber gesprochen. Ich habe da nochmal ein abschließendes Gespräch mit Axel Kromer vor mir, der da auch nochmal gesagt hat, ja, lass uns nochmal zusammensetzen und da vielleicht die ein oder andere Sache überlegen. Aber aktuell gibt es da noch keine konkreten Vorstellungen.
Mhm. Bei den Löwen gab es ja auch die ein oder andere wichtige Weichenstellung. Zwei weitere Jahre wirst du hier bei uns spielen. Wer hat sich denn dieses witzige Video zur Vertragsverlängerung ausgedacht?
Nicht du.
Ich nicht, das weiß ich ja.
Ich glaube, der Kasi ist doch da weit vorne dabei, oder? Bei der Kreativabteilung.
Also kam aus der Löwenecke, war nicht von dir die Idee?
Nee, die war nicht von mir.
Ich habe auf jeden Fall sehr gelacht. War natürlich dann auch echt, unglücklich, dass wir in der Halle, dafür, wo das ja eigentlich... Das hätten wir ja noch witziger, das wissen die Fans gar nicht, oder? Das wissen die Fans gar nicht, was wir da Cooles gemacht hätten. Das ist so schade. Wir hatten nämlich noch...
Erklär's doch mal.
Das kann man nicht machen. Also auf jeden Fall, ich kann den Fans...
Wir können es ja jetzt nicht wiederholen in der Halle, also kannst du ja auch erklären.
Doch, du musst nochmal verlängern. Ist doch klar, das spielen wir dann in 2 Jahren. Also es war auf jeden Fall... Also wir hatten uns was Cooles mit dem Einlauf-Trailer ausgedacht. Das kann man ja... Irgendwie kriegen wir das bestimmt nochmal hin. Das kann man jetzt nicht erzählen. Dafür wäre es in der Situation so witzig gewesen.
Ja, das stimmt.
Das wäre zu überraschend gewesen, als wenn wir es jetzt nacherzählen. Vielleicht finden wir nochmal irgendeine Art und Weise, das nochmal irgendwie einfließen zu lassen. Du sagst ja in der Pressemeldung, dein Weg hier sei noch nicht zu Ende. Was erhoffst du dir von der näheren Zukunft mit den Löwen? Wohin soll der Weg führen?
Je nachdem, ja, kann ich ja jetzt nicht aufhören. So wie man jetzt.
Das ist der einzige Grund, warum du hier spielen möchtest, weil du so nicht aufhören möchtest.
So kann ich ja jetzt nicht aufhören nach dem Jahr. Ich glaube, dass wir hatten schon mal eine Zeit, in der wir einen Umbruch durchgegangen sind hier bei den Löwen und da wieder rausgekommen sind und eigentlich noch erfolgreicher wurden durch den Umbruch und das erhoffe ich mir jetzt auch, dass wir das hinbekommen, dass ich auch mit der Erfahrung, die ich habe, die jungen Spieler, wenn sie es zulassen, dann auch noch ein bisschen mitführen kann und noch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben kann, wie sie sich vielleicht noch schneller an das Niveau Bundesliga anpassen können. Es gibt noch so viele Kleinigkeiten, die einen erfolgreichen Handballer ausmachen, die Jungs noch nicht so mit auf dem Schirm haben, was Cleverness betrifft, was bestimmte Situationen in der Partie betrifft, wann es bedeutet, vielleicht mal mehr Gas zu geben, wann es bedeutet, vielleicht mal ein bisschen Tempo rauszunehmen, wie man auch mit bestimmten Situationen spielen kann und die zu sich Nutze zu machen kann. Also da gibt es noch einiges, wo ich, glaube ich, noch helfen kann.
Also ist es schon so, je später der Abend in der Karriere, desto mehr hat man auch das große Ganze im Bild? Weil ich kann mir schon vorstellen, zu Beginn so einer Karriere muss man sich ja schon auch eher auf sich selber konzentrieren, weil man einfach sich selber auf ein Niveau bringen muss. Aber ist es so, dass man dann zum Ende der Karriere hin, ist ja jetzt wahrscheinlich langsam eher das Ende deiner Karriere, oder? Ja. Wenn du uns den Sigurdsson machst, dann kommen da noch ein paar Jahre. Aber also ist das so, dass man dann auch eher wirklich auch dieses große Ganze dann im Auge hat, im Kopf hat?
Ja, zu 100%. So wie du es vorhin gesagt hast, wenn man irgendwie mit 18, 19, 20 schon allein sich ein Video anschaut, dann guckt man es, glaube ich, anders an, als wenn man das irgendwie mit 35 macht. Man sieht dann viel mehr entscheidende Dinge, viel mehr Kleinigkeiten, wo jetzt vielleicht ein gegnerischer Abwehrspieler früher rauskommt und man da vielleicht eine Lücke sieht, die man für sich nutzen kann, als man das früher gemacht hat. Und ich glaube, sowas kann einem jungen Spieler nur helfen, wenn er das so früh wie möglich mitbekommt. Aber so wie ich es eben schon gesagt habe, die müssen es halt auch zulassen und müssen offen dafür sein und müssen das auch annehmen. Weil es ist, Handball ist nicht nur Power und Kraft und 1-gegen-1-Situation, sondern es gehört auch viel dazu, zu wissen, wo man angreift, dass man das bewusst macht, welchen Spieler man dadurch rauslocken will und wo es dann danach Räume gibt, wo es, wie man es in dem Moment vielleicht noch nicht sieht, sondern aber dann, wenn man zwei Pässe mehr gespielt hat, wird man dann deswegen erfolgreich sein.
Wir haben jetzt ganz oft das Wort Umbruch benutzt. Es gibt ja nicht nur auf dem Feld bei den Rhein-Neckar-Löwen einen brutalen Umbruch, sondern auch in sehr, sehr, wie ich finde, unfassbar wichtigen Rollen ja auch neben dem Feld den einen oder anderen Umbruch. Wie froh bist du, dass du in der Sauna zukünftig Ruhe vor Andi Schmid hast?
Ich hatte ja kein Problem mit Andi in der Sauna.
Das heißt, er hatte ein Problem mit dir,
oder was? Ich habe mich ja immer gefreut, wenn er mal kam und nicht nach 3 Minuten wieder raus ist.
Also Lorenzo, der Saunawart, wird ja seine Karriere auch hier bei uns beenden, oder?
Ja, also ich glaube, ich werde auch danach nochmal hier und da Chancen finden, mit Andi in die Sauna zu gehen.
Also das heißt, okay, dann frage ich mal anders. Wird dir das Rumgenöle des Schweizers in der Sauna fehlen?
Das werde ich dann erst merken, wahrscheinlich, wenn es mal über einen längeren Zeitraum nicht mehr da ist.
Stell ich mir schon vor, erste Mal Sauna ohne Andi und Uwe sagt, Männer, hört ihr das? Nee, ich auch nicht. Das leise Gewinsel. Das ist so heiß. Aber um wie viel Grad geht's denn da eigentlich?
Wenn ich die Kelle in die Hand nehme und sage, oh nee, Gänse, nicht schon wieder.
Um wie viel Grad geht's denn da eigentlich?
Um wie viel Grad?
Ja, was ist denn die Diskrepanz da so? Also ist er wirklich so?
Nein, der kommt ja schon. Wir hauen die hoch auf 110 Grad, ist doch klar.
Ich mach meine noch nicht höher als 65.
Das ist ja ein Sanarium. Das ist ja so wahrscheinlich so ein
Infrarotteil,
ja.
Ja, aber mehr könnte ich auch nicht.
Da komme ich ja nicht weit.
Oh Gott, ey. 110 Grad. Fängt man da nicht auch langsam an, einfach auch sich aufzulösen irgendwie? Zu schmilzen?
Nee. Ja, und der Andi bleibt dann halt, macht dann seine 4-5 Minuten und dann haut er ab.
Und wie lange sitzt du bei 110 Grad?
Naja, schon ein bisschen länger. Steht doch immer dran, dass man eine Viertelstunde drin bleiben soll.
Ach so, ja gut, okay. Also ich mache dann immerhin eine Dreiviertelstunde bei 65 Grad. Also das ist
okay. Ja, dann ist ja ausgereicht.
Aber Infrarot ist tatsächlich was anderes, habe ich mir auch erstmal lange erklären lassen, was da der große Unterschied ist. Weil man sollte bei einer Infrarotsauna tatsächlich tunlichst nichts nirgendwo hinschütten. Das ist kein Aufguss in der Infrarotsauna. Könnte eventuell ein bisschen Problematik mit der Elektronik geben. So, weil wir eine echte Weihnachtsfolge haben, hier liegen sogar Nikolausmützen.
Oh ja.
Ja.
Zeig mal, wie es dir steht.
Müssen wir die aufsetzen? Ja. Beide? Ich habe mir doch die Haare so schön gemacht. Und du hast ja eh immer schöne Haare.
Ich war auch noch beim Friseur vorhin.
Ja, siehst du? Machen wir trotzdem gleich, ne? Also für die letzte Kategorie, die soll was mit Weihnachten sein. Deswegen würde ich sagen, für die letzte Kategorie schwenken wir jetzt rüber, holen uns jeder noch einen Glühwein. Und dann
kommt, mit Schuss.
Und dann kommen wir zur letzten Kategorie.
Löwen in freier Wildbahn.
So, hier sprechen wir über Themen, zu denen unsere Gäste etwas zu sagen haben und über Themen, die wie heute zur Zeit des Jahres passen. Uwe.
Herrlich.
Bist du ein Weihnachtsfan?
Wahrscheinlich nicht.
Was?
Also klar, Weihnachten natürlich. Ich habe ja auch ein Stück weit, wenn man jetzt so die anderen Jungs auch in der Mannschaft sieht, ne, die sind ja jetzt nicht in ihrer Heimat und die haben es ja ein bisschen schwieriger, auch zu ihren Familien zu kommen. Für mich ist es da ein bisschen einfacher. Wir haben ja eigentlich am 24. traditionell dann einen freien Tag und außer wenn wir jetzt irgendwie, was in der Vergangenheit auch schon mal passiert ist, dass wir am 23. abends um 8 in Flensburg gespielt haben und dann irgendwann mittags um 2 hier in Kronau wieder in der Halle waren und dann nach Haus gefahren sind, da ist es für mich dann halt einfach in so einer Situation einfacher, weil ich hier aus Mannheim, aus der Region komme und dann nicht irgendwie noch in mein Heimatland fliegen muss, um da mit der Familie feiern zu können. Also deswegen, ich genieße es dann schon, den Tag, Heiligabend. Jetzt ist natürlich alles, steht der Kleine im Mittelpunkt und er mit seinen Geschenken und was er damit dann macht und wie er sich freut. Das ist manchmal dann auch ein bisschen Reizüberflutung, glaube ich, für so einen Kleinen.
Ja, glaube ich auch.
Aber nee, es ist schon schön, den Tag dann zu haben, aber dann geht's ja weiter. Wir haben ja dann wieder am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag entweder Training oder sogar schon ein Spiel. Jetzt spielt man dieses Jahr am 27. Und man ist dann da irgendwie noch im Spielrhythmus
drin. Hilft ja auch.
Ja, genau, klar, es hilft. Ist dann da irgendwie im Spielrhythmus drin und hat dann schon wieder Gedanken irgendwie an den nächsten Gegner und kann das jetzt vielleicht weniger genießen als alle anderen Menschen.
Aber also du bist dann schon eher ein Weihnachtsgrinch, so? Also,
nee, ich bin kein Grinch. Ich mache das dann schon mit, aber bei mir ist dann auch so, keine Ahnung, auf den letzten Drücker irgendwie die Geschenke zu organisieren. Und ich bin da ja nicht so vorausplanen, das weiß man ja auch nicht vorher.
Aber du hast jetzt schon
am 24. Dezember ist.
Das ist ja auch jedes Jahr auf einmal ist Weihnachten.
Ja,
das hast du denn alles?
Das geht dann schon schnell. Muss ich mich jetzt hier outen? Scheiße. Ich glaube, das eine oder andere muss ich noch besorgen. Sagen wir es mal so, ich habe schon ein bisschen was.
Du, der Vorteil ist ja, Tankstellen haben ja meist 24 Stunden auf. da muss ich mal eine Geschichte erzählen. Ich hoffe wirklich, dass meine Mutter diesen Podcast nicht hört. Muttertag habe ich mal, also ich habe immer Muttertag vergessen. Und wenn mein Vater nicht gewesen wäre, dann hätte ich wirklich auf ewig und immer Muttertagsgeschenk verbockt gehabt. Und irgendwann habe ich schon weiter weg gewohnt, bin ich nach Hause gefahren und auf einmal, scheiße, ey, weißt du, du fährst extra für Muttertag nach Hause ins Ruhrgebiet und vergisst aber völlig, dass man da auch ein Geschenk haben sollte.
Aber die freut sich doch dann, wenn du gekommen bist.
Nee, pass auf. Ja. Nee, da bin ich tatsächlich in so eine Tankstelle gefahren und da gab es so kleine Elefanten. So wirklich richtig. Darf ich jetzt nicht
aus
sagen?
Aus was?
Ja, so aus so Porzellan oder was.
Okay.
Wahrscheinlich arschteuer, kostet wahrscheinlich im Einkauf 5 Euro, gab es dafür 45 Euro. Ich habe mir gedacht, boah, komm, sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Und habe das von der Tanke, die Tanke ist keine 2 Kilometer entfernt von meinem Elternhaus. Und bring das mit und schenk das meiner Mutter zum Muttertag. Das ist 10, 12 Jahre her. Steht heute noch bei uns im Wohnzimmer meiner Mutter. Bestes Muttertagsgeschenk, Eva.
Wird in Ehren gehalten.
Natürlich hat sie, die weiß, ich sage ja, ich glaube nicht, dass sie das hört. Ich hoffe es nicht. Die weiß bis heute nicht, dass ich das damals...
Geiler wäre, wenn deine Mutter dann 2 Tage später zur Tankstelle zum Tank gefahren wäre. Oh ja, der Kevin, da hat er mir ja aber wieder hier.
Nee, das hätte nicht passieren können, weil das ist eine Tankstelle, die direkt an der A2 ist. Und meine Mutter ist so eine, die fährt quer durch die ganze Stadt, verfährt 30 Kilometer, weil es da 2 Cent billiger. Und dann würde die niemals zur Tankstelle an der Autobahn fahren. Also das muss nicht immer schlecht sein. Das muss nicht immer schlecht sein, wenn man an der Tanke irgendwie, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, die Entwicklung von deutschen Tankstellen bei dem Thema ist ja krass. Also da kriegt man ja wirklich mittlerweile nahezu alles, Shop. Oder? Ja, vor allem Gutscheine. Das hat ja mal irgendein cleverer Typ, hat ja mal irgendwann gesagt, boah, egal was von was, Ikea, Dings, Bums, alles. Das muss alles an der Tankstelle zu kaufen sein. Was ein Genie!
Hat dir schon öfter den Arsch gerettet, oder?
Ja. iTunes, alles. Klar. Gehst da rein und dann, ja, vor allen Dingen, Es gab ja noch Zeiten, heute weiß das ja jeder, aber es gab ja noch Zeiten, da haben dann ja die Beschenkten ja noch gedacht, du bist da noch in den Laden rein, was ich, ne? Und dann hast du das dann da noch geholt. Dass das jetzt alles irgendwie an der Tanke gibt, das war ja noch relativ neu. Aber das heißt, weil ehrlich, ich bin jetzt mal ehrlich zu dir, ne? Ich hab dich, du bist ja schon auch ein emotionaler Typ. Dich hätte ich tatsächlich so eingeschätzt, dass du schön im Ugly Christmas Sweater mit der Nikolausmütze bei Mutti sitzt und Weihnachten voll abfeierst und Lieder singst und Nee?
Nee. Nee, nicht so mein Ding. Mittlerweile, ja, geht's halt dann auch ein bisschen mehr um Organisation. Wenn wir dabei bei uns feiern und die Familie zu uns kommt, dann hast du ja noch ein bisschen mehr Arbeit damit. Es ist schon immer schön. Es ist, einfach eine ruhige Zeit dann an dem Tag. Aber nochmal, das ist bei uns als Sportler, die dann auch weiterhin noch die Feiertage und so weiter im Einsatz sind, dann ein bisschen weniger. Cool war es klar, dann in der Zeit in Paris, da haben wir ja nur bis zum, glaube so 19., 20. gespielt und dann konntest du ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und hast dann da ein paar Tage mehr frei gehabt.
Auch mit Sicherheit, also generell, Frankreich ist ja, was Weihnachtsdeko in Innenstädten angeht, ist uns ja um einiges voraus hier in Deutschland.
Ja, in Paris, ne, war es natürlich besonders klar, da war der ganze Dezember, hat er alles geleuchtet.
Ja, voll geil. Also kann ich auch jedem nur mal empfehlen, jetzt gerade nicht bitte, ne? Wir sind ja wieder kurz vor Lockdown, aber zukünftig in den nächsten paar Jahren, man muss unbedingt mal in Straßburg gewesen sein zum Weihnachtsmarkt. Ja. Unfassbar cool. Also da sind die Franzosen, was das angeht, sind uns tatsächlich ein bisschen weiter voraus.
Bist du ein großer Weihnachtstyp?
Voll.
Ja?
Ja, ich liebe es. Wirklich jetzt. Als es letztes Jahr kurzzeitig mal hieß, naja, vielleicht nicht zur Familie fahren und so, sage ich dir ehrlich, ey, das hätte mich totunglücklich gemacht. Ich habe einmal in meinem Leben Weihnachten nicht zu Hause gefeiert. Das war damals, war ich frisch nach Berlin gegangen und da hatte das nicht gepasst und so. Das war so schlimm für mich. Warst du
dann alleine zu Hause?
Ja, da war ich alleine in Berlin. Da habe ich alleine in meiner Wohnung in Berlin gesessen.
Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York und alles andere angeguckt.
Also gucke ich mir jedes Jahr an, aber da war ich tatsächlich... Da war ich richtig fertig so. Also kein Scheiß. Das war für mich eines der härtesten Momente so. Also es war damals so, dass ich hatte relativ frisch meinen Job damals verloren. Ich war habe bei GemFM gearbeitet, bei so einem Radiosender, und die haben mich einfach rausgeschmissen, weil meine Hörerzahlen scheiße waren. Ist halt manchmal so. Das ist wie, ne, wenn man zu viele Bälle neben das Tor wirft, dann kann man sich ja irgendwann auch einen neuen Job suchen. So ist das halt. War das damals auch. Und dann habe ich es nicht nach Hause geschafft, weil ich in so einer Bar gearbeitet habe als Barkeeper. Und die haben halt gesagt, alles klar, 24. Du bist noch neu, sieh mal zu, hast du Schicht. Das war für mich so hart, dass ich seitdem an Weihnachten noch, also ich habe das Gefühl auch von mir selber, dass ich an Weihnachten noch mehr überdrehe. Also auch in meinem Haus, also das sieht aus, wenn du in mein Haus reinkommst, dann denkst du, du bist in Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt. Ich lieb das einfach. Überall leuchtet's. Ich guck auch so, ja, so Weihnachtsfilme und so. Ich guck Kevin allein zu Hause jedes Jahr aufs Neue.
Ich
hab's ja
auch das erste Mal mit Matti geguckt. Mit
und? Findest du das witzig? Der
hat sich schlapp gelacht.
Cool, oder?
Der ist durchgedreht.
Also es ist, ich bin da ganz, ganz schlimm, was sowas angeht. Weil ich da, ja, das einfach dann auch feier. Also ich, ja.
Gut. Ja, aber du bist doch dann auch jetzt durch deinen Beruf dann wieder im Einsatz. Drumherum.
Nee, an Weihnachten selber, ja, drumherum leider ja. Durch die Löwen. Klar, ja. Das ist halt dann, das Problem ist auch hauptsächlich der Weg. Also ich feiere dann ja in meiner Heimat in Hamm, und das sind halt 3 Stunden bis nach Mannheim. Und ja. Das nervt eigentlich so. Aber so ist es halt. Irgendwann, aber Weihnachten selbst würde ich nicht mehr arbeiten. Würde ich nicht mehr, ist ja zum Glück auch nicht wie in England beim Fußball oder was, auch bei euch jetzt Boxing Day oder sowas. Ist ja zum Glück in Deutschland nicht so, muss man jetzt nicht zwingend. Aber nee, das geht für mich ehrlicherweise gar nicht. Ich sing dann auch Lieder. Das will jetzt zwar keiner hören, aber...
Nee, dann lass mal, das können wir jetzt auch mal skippen.
Nee, auf gar keinen Fall. Das machen wir jetzt nicht. Ich wollte ja auch hauptsächlich wissen, hauptsächlich wollte ich ja von dir mal erfahren, wie das so ist. Weil der hier, also du trägst den Spitznamen Lauser. Muss man da auch an Weihnachten mit allem rechnen? Oder hat der Streiche Uwe da so ein bisschen frei?
Meine Familie verschone ich davon.
Okay.
Bislang noch.
Aber seid ihr da dann beim Dekorieren auch?
Also, dass ich jetzt zu Hause irgendwie die Vanillesoße zum Salatbuffet hinstelle und das Balsamico-Dressing oder das Dressing vom Salat dann zum Nachtisch, das ist jetzt noch nicht vorgekommen.
Unser Pressevertreter schreibt gerade fleißig mit. Geben wir da so ein Tutorial raus, ja?
Das habe ich doch das letzte Mal schon erzählt. Oder?
Ja. Aber wie ist das mit Deko? Eher bescheiden oder fahrt ihr auch groß auf?
Wir haben schon Deko, aber es liegt dann weniger in meiner Verantwortung.
Okay.
Sagen wir es mal so. Ich lege dann schon mit Hand an und ich helfe dann schon und ich hole die Sachen aus dem Keller. Aber
okay, was ja. sind so Traditionen bei euch an Heiligabend? Gibt es irgendeine Tradition zum Thema Essen oder?
Ja, irgendwie. Wir haben es mal so und so gemacht. Wir haben es mal abgewechselt. Es gibt ja die hemdsärmliche Variante, sage ich jetzt mal, irgendwie mit Kartoffelsalat und Würstchen und sowas. Meine Mutter ist ja auch in der Slowakei geboren und da gibt's dann noch so eine spezielle Krautsuppe, die ist wirklich überragend und dann kommen da die Würstchen mit rein und dann ein Kartoffelsalat dazu. Das gab's schon, aber es gab auch schon Rinderfilet und Kartoffelgratin und sowas in die Richtung. Also wir wechseln das dann auch manchmal ab, auch was dann die Feiertage danach betrifft.
Also Bockwurst mit Kartoffelsalat kann ich gar nicht. Finde ich nicht cool. Also ich weiß, bei vielen Familien ist das voll die Tradition. Nee, finde ich nicht. Also bei mir muss schon
Bei dir müsste dann schon die Currywurst sein.
Nee.
Das wäre ja richtig. In deinem Currywurst-Schnitzler.
Das wäre ja richtig heidnisch. Nee, also an Weihnachten gibt's auch im Hause Gerwin keine Currywurst. Nee, aber so Semmelknödel mit Röstzwiebeln und so Bratensoße, Rotkohl.
Ja.
Das ist dann schon so ein Essen, worauf ich auch an Heiligabend dann auch echt bestehe. Also wenn mir an Heiligabend einer mit Würstchen und Kartoffelsalat käme, ich glaube, dann würde ich fahren.
Ja, dann weiß ja deine Mutter Bescheid.
Ja, ja, ich sage ja, ich glaube, es gibt immer schon, seitdem ich denken kann, außer in dem einen Jahr, aber ansonsten immer gibt es bei uns jedes Mal Heiligabend dasselbe Essen. Exakt dasselbe Essen. Deswegen haben viele Familien so ihre Rituale. Aber ansonsten, an den weiteren Festtagen, hast du gesagt, ist dann eher Training angesagt. Also
ja, na, wie gesagt, ich habe ja die Situation oder die Möglichkeit, dass ich dann auch noch mit der Familie essen kann oder abends, dass wir dann noch zusammensitzen und ich dann mal 3 Stunden weg bin. Ist ja manchmal auch ganz okay.
Macht ihr auch innerhalb der Mannschaft irgendwie was, dass ihr sagt, okay, nach dem Training am ersten Weihnachtsfeiertag sitzen wir mal schön zusammen irgendwie oder so?
Wir machen jetzt nach dem Heimspiel am 27. machen wir noch so ein Weihnachtswichteln.
Au.
Ja.
Habt ihr schon gezogen, wer wen beschenken muss?
Ja.
Und? Hast du dich gefreut?
Ja. Was ist los? Es war für mich jetzt nicht so kompliziert.
Ah, okay. Ja, okay, dann kann ich mir schon denken, wen du gezogen hast. Das ist dann, glaube ich, nicht so weit her. Aber das heißt, ihr wisst auch gegenseitig nicht, wer wen gezogen hat.
Nein, wissen wir nicht.
Ah, okay.
Dann, und es muss auch dann ein kleiner Monolog gehalten werden, warum was geschenkt wird und mit welchem Hintergrund und so weiter.
Okay, gibt es da eine Grenze? Monetär oder?
Nee.
Oh. Oh, okay. Aber es ist schon ernst gemeintes Wichteln, oder ist so, weil ist ja auch gerade Volltrend, Schrottwichteln.
Schrottwichteln, klar, das gibt's auch. Also wenn du eine passende Erklärung dazu hast, kannst du auch irgendein Wort schenken, klar.
Aber es ist schon eher ernst gemeint, so man möchte demjenigen auch eine Freude machen.
Schauen wir mal, ich weiß noch nicht genau, was da alles rauskommt.
Wir lassen jetzt mal hier das noch offen. Sobald die Aufnahme gleich gestoppt ist, werde ich dir sagen, was ich glaube, wen du gezogen hast. Jetzt habe ich auf meinem Zettel was stehen. Wie ist es denn bei dir so mit dem Singen?
Ja, das haben wir ja übersprungen.
Aber hier steht, wer deine Gesangskünste kennt, wird wohl eher eine CD anmachen.
Zu Recht, aber ich glaube, es war in der 5. Klasse oder in der 5. 6. Klasse im Musikunterricht. Da wollte mich mein Musiklehrer, nachdem ich Freude schöner Götterfunken A Cappella gesungen habe, wollte er mich in den Chor stecken. Aber dann kam, glaube ich, der Stimmbruch.
Okay. Kannst du das aber...
Nee, das mache ich jetzt nicht.
Das ist so ein Gentleman's Agreement zwischen uns beiden jetzt. Wir werden nicht singen. Ich bin ja auch voll der schlechte Singer und Sänger. Was hier für Fragen stehen, ne? Wenn es an die Geschenke geht, bist du eher der Typ brutal aufreißen oder ganz behutsam vorgehen?
Aufreißen.
aufreißen. Meine Großeltern kommen noch aus der Generation, da habe ich mal Ärger bekommen.
Die haben das dann wieder für das nächste Mal benutzt.
Ja, meine Oma hat das noch gebügelt.
Ist ja auch nachhaltiger.
wird fleißig genickt, kennt jeder. Ja, meine Oma auch. Oh Mann, ey. Ja, und dann käme jetzt eigentlich...
Die Sprüche habe ich auch schon von meiner Oma dann bekommen, ja.
Wir hatten ja nichts.
So ist es.
So, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was hat sich Uwe Gensheimer dieses Jahr gewünscht zu Weihnachten?
Gar nichts.
Wie gar nichts?
Ich habe mir wirklich nichts groß.
Schenkt ihr euch nichts?
Doch, ja, nein, so ein bisschen, ein paar Kleinigkeiten, aber wir übertreiben es jetzt auch nicht.
Okay.
Also es gab schon größere Geschenke in der Vergangenheit, aber dieses Jahr...
Dieses Jahr nicht?
Also... Hoffe ich, sonst stehe ich blöd.
Ja, du, ich sag immer noch, ne? Also man kann, der Vorteil ist ja, an diesen Gutschein an der Tanke, ne, da kann man den Betrag ja selber eintragen. Dann wird es halt, dieses Jahr eine höhere Zahl, die du da auf diese Karte, die du auf die Karte schreibst. Ah, ich merke schon. Können wir das mal ganz kurz festhalten? Eigentlich müssten wir während der EM nochmal einen Podcast mit ihm machen, weil ich möchte wirklich wissen, wie Weihnachten im Hause Gensheimer aussieht.
Der After-Christmas-Podcast.
Nur so ein 10-Minuten-Ding. Kurz, okay, wie ist es gelaufen? Kurze Auflösung am Ende. Oh Mann. Ja, Weihnachten ist ja das eine, was man daraus macht, das andere. Wie bewertest du die Entwicklung von Weihnachten in den letzten Jahren? Also, weil ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es wird halt immer kommerzieller irgendwie und voll. So der richtige Sinn dahinter rückt ja schon in den Hintergrund.
Also klar, ich meine, wenn man jetzt auch selbst Nachwuchs hat und so weiter, dann geht es natürlich viel um Geschenke und das ist natürlich immer das Größte, aber ich glaube, also beim Matti kann ich das auch nur so sehen, dass da schon auch im Kindergarten zumindest dann auch ein bisschen erklärt wird, warum das so ist und was da dahinter steckt. Aber ja, im Großen und Ganzen, so wie du sagst, geht es viel um den Konsum, darum, dass viel abverkauft wird. Und es sind ja auch, ich habe da ja auch beidseitig irgendwie ein Verständnis für viele Firmen ist es natürlich auch ein Umsatz, der umsatzstärkste Monat. Ganz klar, das haben wir früher damals bei You & Wu auch gemerkt. Vor Weihnachten ging da am meisten Socken weg und wurde am meisten verkauft.
Habt ihr Special Socken für Weihnachten? Nee.
Nee.
Okay. Das ist eigentlich, inkonsequent.
Stimmt.
ist es so, dass du, also musst du deinen Verwandten Grenzen setzen, was Geschenke für Matti angeht? Hast du das schon mal auf den Tisch gehauen und gesagt, nee, komm.
An Weihnachten weniger. Es trifft auch auf wenig Gehör irgendwie. Okay. Ich glaube, ich muss mich da mehr durchsetzen bei den Omas. Ich glaube, an Weihnachten ist es ja was, wo man auch mal was schenken kann und das gehört ja dazu. Ich finde es manchmal eher schlimmer, dass dann da irgendwie unterm Jahr dann auch noch so viel dazukommt und da habe ich öfter mal dann eher ein Problem mit. Aber es ist ja auch okay, es sind ja die Omas.
Wie alt ist Matthias gerade?
5,5.
Vergleichen die dann schon so im Kindergarten und so eigentlich Geschenke?
Nee.
Ist das so, nicht, dass die dann so sagen, so, ja, ich habe hier aber den... Ich habe den neuen AMG als Mini-Auto bekommen.
Ja, klar. Gibt es dann, was weiß ich, die Paw Patrol-Station oder was auch immer, wo es dann natürlich die größte sein soll. Das gibt es dann schon.
Vor allem der ganze Rotz wird ja auch immer teurer.
Der Plastikscheiß.
Ja, es ist ja so, muss man ja ganz klar so sagen. Also das kostet ja mittlerweile alles Unsummen. Da ist ja mit kleinen Geschenken mittlerweile schon ordentlich bei ordentlich Kohle. Aber... Naja, ich wüsste auch nicht, was man da machen soll. Dieses Rad kann man nicht mehr zurückdrehen.
Nee.
Glaube ich nicht.
Ja, du kannst ja ein bisschen steuern und kannst ja das auch erklären, wann es was für oder zu was für Anlässen es Geschenke gibt. Klar, ich glaube, das kann man dann schon ein Stück weit steuern.
Ja, aber glaubst du, dass die Mehrzahl der Kinder überhaupt noch rafft, um was es an Weihnachten mal gegangen ist?
Vermutlich nicht.
Und wie soll man das zurückdrehen? Das ist, Das ist schon manchmal auch schon schade, finde ich. Allerdings, also so grundsätzlich mit allem, was da mit Kirche und so, da gehe ich sowieso nicht komplett mit. Also das muss jetzt in meinen Augen auch gar nicht mehr so sein. Aber trotzdem fände ich es schade, wenn Kinder irgendwann Weihnachten wirklich nur noch als, boah, da kriege ich Geschenke sehen. So, das fände ich schon irgendwie, weil es geht ja auch ein bisschen darum, sich mal so zu sammeln, so mit der Familie dann auch einfach Zeit zu verbringen.
Ich wollte gerade sagen, du musst es ja nicht unbedingt jetzt mit dem religiösen Charakter sehen. Natürlich hat es da den Ursprung bei uns, aber es ist einfach mal eine Zeit zum Runterkommen und ja, auch in der Familie eine schöne Zeit zusammen zu verbringen.
Ich habe ja früher als Kind übrigens tatsächlich immer, ich habe noch ausgeschnitten aus dem Katalog so die Bilder von den ganzen Sachen, die ich haben wollte, habe das auf so Zettel geklebt.
Oh, das war clever.
Also man hat mir damals gesagt, das findet der Weihnachtsmann gut und dann bringt der noch mehr. Und da habe ich damals schon gedacht gehabt, gut, dann kann ich vielleicht damit so ein bisschen aufholen, dass mein Zimmer wieder nicht aufgeräumt ist. Ich war halt auch so ein richtiger Kevin, ne?
Das muss man, ja, genau. Muss man ja auch mal so sehen.
Uwe, das war die letzte Folge für 2021 und zum Abschluss hast du jetzt einen Wunsch frei für 2022. Was wünschst du dir für 2022?
Einen persönlichen?
Ja, vielleicht können wir das aufteilen.
Ich wünsche mir für mich persönlich, dass ich verletzungsfrei bleibe und dass ich da im neuen Jahr körperlich gut durchkomme und dass wir mit den Löwen unsere Konstanz wiederfinden.
Das finde ich gut zusammengefasst. Das war die letzte Löwenfunk-Folge für 2021. Wieder ist ein Jahr rum. Unfassbar, wie schnell die Zeit rennt. Muss man immer mal wieder festhalten. Das wird auch immer schlimmer, je älter man wird, finde ich. Hoffen wir tatsächlich, dass wir in 2022 noch sehr, 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 sehr viel Spaß mit den Rhein-Neckar-Löwen haben. Am allerwichtigsten ist aber, glaube ich, dass wir weiterhin alle gesund bleiben, das wünsche ich euch, ich denke, das wünschen wir euch, euch als Fans da draußen, jedem Zuhörer und on top natürlich wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine gute EM wäre auch nicht schlecht für Deutschland. Ne?
Wäre auch nicht schlecht. Also, frohe Weihnachten an alle da draußen und einen guten Rutsch.
So machen wir's. Also, und natürlich nicht vergessen, abonnieren, damit ihr unseren Podcast immer gleich angezeigt bekommt. Macht's gut! Bis bald.
Ciao.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.